Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Profi-Snowboarderin, Filmemacherin und Abenteurerin Aline Bock. Aline hat im Snowboard-Bereich schon so ziemlich alles gesehen, erlebt und auch gewonnen, was es in dieser bunten Welt auf einem Brett so gibt. Auf euch wartet ein richtig offenes Gespräch mit vielen Erlebniserzählungen von Aline und ein ehrlicher Austausch über eine bewegte Karriere. Also let's go direkt rein in die Episode mit Aline Bock.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Wir starten unsere Interviewfolge mit einem knackigen Frage-Antwort-Spiel. Die erste ist wirklich sehr leicht. Wer bist du und was machst du?
Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt wahrscheinlich im ganzen Interview. Wer bin ich? Ich bin die Aline Bock. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Schimpfe mich immer noch irgendwie Profi, Sportlerin, Athletin, Outdoor-Mama. Bin Mama von zwei Kindern vor 2,5 Jahren geworden. Lebe in Innsbruck mit einem wundervollen Mann. In Patsch, mit dem Blick auf den Stubaier Gletscher.
Gibt schlechtere Aussichten, würde ich sagen.
Absolut schlechtere. Und ich bin die Active Outdoor Mom, würde ich jetzt sagen.
Ja, sehr, sehr cool. Das ist eine perfekte Beschreibung. Da gehen wir später auch nochmal mehr drauf ein. Frage Nummer 2, wo kommst du her? Und den zweiten Teil hast du schon beantwortet. Wo lebst du aktuell?
Ja, also herkommen, ich bin Hessin. Ich bin in Gießen geboren. Da war ich aber eben nur die ersten 3 Monate meines Lebens. Und dann ist meine Familie, die sehr auch Outdoor- und Campingaffin ist, an den Bodensee nach Überlingen gezogen. Und da bin ich aufgewachsen mit 2 Geschwistern und sehr aktiv aufgewachsen. Also mein Papa hat, glaube ich, und meine Mama haben alles mit uns gemacht, von Bergsteigen, Skifahren, Camping, Surfen, Kajakfahren. Also war auf jeden Fall eine absolut wunderschöne Kindheit und auch eine sehr ereignisreiche Kindheit.
Hört sich so an, ja. Dritte Frage, auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
Ui, auf dem Patschakofel.
Hausberg.
Hausberg.
Macht Sinn, vor allem, wenn man im Patsch wohnt. Gibt es irgendein Bergerlebnis, das besonders raussticht, wo du sagst, das war mein schönstes oder bestes Bergerlebnis?
Egal, ob Sommer oder Winter?
Egal, ob Sommer oder Winter, ja.
Ich kann nicht sagen, es gibt jetzt dieses eine Erlebnis, das mich irgendwie geprägt hat. Es waren einfach viele verschiedene. Für mich war auch nie so der Gipfel das höchste der Gefühle, sondern einfach der Weg zum Ziel. Und tatsächlich fällt mir jetzt aber gerade was ein, als meine Kinder, also Zwillinge, glaube ich 6 Monate alt waren, sind wir an den Gardasee gefahren zum ersten Urlaub. Und das war natürlich für mich damals eine super stressige Situation, weil ich überhaupt nicht wusste, ob das funktionieren kann und weg von zu Hause und neue Umgebung und wie schlafen sie, weil sie haben ja nicht geschlafen. Und dann kann ich mich erinnern, dass wir sie in die Tragen, also mein Mann hat natürlich auch immer ein Baby nehmen müssen, sie in die Tragen gepackt haben und gedacht haben, boah, jetzt versuchen wir mal so eine kleine Wanderung zum ersten Mal wieder, was ganz Kleines zu machen und sind dann losgestapft. Und dann waren wir tatsächlich 4 Stunden unterwegs. Die Jungs haben einfach nur geschlafen. Oben angekommen habe ich so kurz beide gestillt und dann sind wir weiter und wir waren dann insgesamt, glaube ich, 5 Stunden ja im wunderschönen Arco unterwegs. Und ich habe sozusagen meinen ersten Gipfel nach der Geburt wieder erreicht. Und da muss ich sagen, das war, wenn ich jetzt die Fotos sehe, auf jeden Fall ein tolles Gefühl, weil natürlich auf diesen Gipfel kamen auch von der anderen Seite Touristen hoch, die gerade einen krassen Klettersteig gegangen sind. Und die haben irgendwie auch angenommen, dass wir diesen Klettersteig mit den Kraxen gemacht haben.
Mit den zwei kleinen Kindern.
Wow. Und dann saß die Mutti oben und hat erstmal gestillt. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein schöner, oder sagen wir mal, ein neuer Anblick für alle Parteien. Und ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil ich natürlich wusste, die sind auf der anderen Seite hoch. Und habe mir gedacht, werde ich das irgendwann mal machen? Ein Klettersteig mit den Kindern? Nein, natürlich nicht, aber das war ein tolles Erlebnis.
Glaube ich, klingt so. Hast du, letzte Frage, irgendein Lebensmotto, eine Lebensweisheit, die du sagst, das ist so mein Credo?
Es gibt tatsächlich 2 in den letzten Jahren.
Ja, dann hau beide.
Eins hatte ich tatsächlich schon mal auf dem Arm tätowiert, aber das habe ich übertätowieren lassen, weil mich jeder nach gefragt hat und ich keine Lust mehr hatte, diese ganze gleiche Geschichte zu erzählen. Da stand mal, everything happens for a reason, good things fall apart, so better things can fall together.
Das ist deep.
Ja. Und dann, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mir irgendwann gedacht, ich muss das mir jetzt tätowieren lassen, damit ich es mir merken kann. Ich weiß aber auch nicht, ich kann es mir auch so merken. Ja, einfach irgendwo geht immer eine Tür zu und eine andere geht wieder auf und das hat schon so alles seinen Grund. Und dann fand ich noch einen tollen Spruch, man muss sich schon selbst Konfetti in sein Leben pusten.
Da schwingt in beiden sehr, sehr viel Optimismus, oder?
Ja, Optimismus findest du? Ich finde es, ja, es ist irgendwie so, jeder seines eigenen Glückes Schmied. Den fand ich ein bisschen langweilig. Deswegen nehme ich da Konfetti her und puste und denke mir, ja, wenn ich was wirklich erreichen wollte und es so richtig, richtig irgendwie manifestiert habe, dann habe ich es auch irgendwie immer geschafft. Und das heißt nicht, dass es von heute auf morgen gehen muss, sondern eher über die Jahre hinweg. Und wenn man dann zurückblickt, dann denke ich mir jedes Mal, ja, eigentlich bin ich jetzt da, wo ich immer sein wollte.
Ja, sehr, sehr cool. Und das war eigentlich die schönste Erkenntnis, oder?
Das ist absolut schön. Also ich meine, mit Höhen und Tiefen, ja, und mit irgendwie Stolpersteinen und bin auch ganz, ganz, ganz unten auf die Nase gefallen. Nach unten gefallen, ja. Und auf die Nase und mit vielen Verletzungen links und rechts. Aber so im Nachhinein sage ich, ja, hat alles schon so seinen Sinn gehabt und jetzt bin ich echt happy, wo ich bin.
Sehr cool. Das Konfetti ist aber nirgendwo tätowiert. Wäre eigentlich auch mal cool, oder? Dann müsstest du nicht den Spruch tätowieren, sondern einfach nur ein bisschen Konfetti. Und
dann würde mich ja jeder verstehen, wieder fragen, warum ich Konfetti auf dem Rücken tätowiert habe oder irgendwie die Beine runter. Nee, alles gut. Ich lasse das jetzt mit den Tattoos.
Aber ich fühle es, weil ich habe auch mein Credo, also mein Credo ist so, why not? Geht in die ähnliche Richtung und ich habe es auch auf dem Bein stehen. Vor allem im Sommer kommt dann wahrscheinlich auch ab und zu mal, hey, was bedeutet es?
Irgendwann mal habe ich mal gelesen, man soll einfach sagen, man hat es im Gefängnis bekommen oder man hat sich im
Gefängnis tätowieren lassen. Dummes.
Genau, aber dann kommen noch mehr Fragen und dann steht man schon wieder da und denkt sich, warum habe ich das eigentlich gesagt?
Vor allem, du musst aufpassen, weil bei dir steht dann irgendwo vielleicht so eine Schlagzeile oder so.
Ja, Tattoos erklären. Man darf einfach hier an alle da draußen, man darf einfach nie fragen, was ein Tattoo bedeutet.
Ja. Das kann manchmal echt komisch enden, das stimmt. Cool, vielen, vielen Dank dir. Ich finde diese 5 Fragen einfach immer einen schönen Einstieg.
Aber leichte Frage, war das jetzt nicht?
Nee. Nee. Aber sie waren schnell zu beantworten, oder? Einigermaßen.
Ja, und kreativ kann man sein.
Sehr gut, sehr gut. Bevor wir mehr ins Detail gehen, eine noch ganz, ganz wichtige Frage. Wie lief dein Winter bisher?
Welcher Winter?
Ja, also momentan sitzen wir irgendwie bei 11, 12 Grad. Ich sitze hier in der kurzen Hose in der Wohnung. Aber er war ja schon mal ganz gut.
Ja, er hat eigentlich ganz gut angefangen. Also wir hatten auch, ich wohne ja eben in Patsch, wie schon erzählt, auf 1000 Höhenmeter. Wir hatten auch wirklich schon richtig viel Schnee im Garten. Und meine Jungs haben auch, also wirklich, wir haben im Garten, der ist ein bisschen abfällig, wirklich eine coole Schlitterpartie hinbekommen und sind da Schlitten gefahren. Aber das ist alles leider schon wieder weggeschmolzen. Und ja, der letzte Rest Schneemann ist auch dahin. Also jetzt haben wir Februar und Frau Holle müsste wirklich noch mal ein bisschen schütteln, weil ja. Das kann es nicht gewesen sein. Aber ich habe das Gefühl, die letzten 3 Winter waren einfach hier in Europa, in Tirol, miserabel.
Ja, oder immer so ein Auf und Ab. Man hat immer wieder mal Hoffnung für so 1,5, 2 Wochen und dann kommt wieder voll die Wärmeperiode.
Und der Föhn und dann ist alles weg. Ja, und auch sicherheitstechnisch war auch letztes Jahr war ja eine komplette Katastrophe. Jedes Mal, wenn ich mal überhaupt die Chance gehabt habe, ist entweder so lawinengefährlich oder so, also eine schwache Schneeschicht drauf, dass ich gar keine Lust hatte, irgendwo abseits der Pisten zu fahren. Und auf der Piste war es eigentlich nur eisig und kratzig und da hatte ich dann auch keine Lust. Also ich hatte letztes Jahr, ehrlich gesagt, 3 Schneetage am Berg. Und dieses Jahr waren schon ein paar mehr dabei. Ein paar Touren gingen sich jetzt schon aus, aber puh, also jetzt sollte es echt nochmal schneien, damit ich gute Erinnerungen an den Winter 23/24 habe.
Wir drücken uns alle die Daumen. Lass uns mal so ein bisschen tiefer einsteigen in Wer bist du eigentlich? Für das Format habe ich mir zugegebenermaßen eine Idee geklaut von einem bayerischen Radiosender, beziehungsweise eigentlich einem Moderator, und habe in der Vorbereitung einen ganz kurzen Mini-Lebenslauf über dich geschrieben.
Ui.
Den lese ich dir jetzt vor.
Oh.
Und danach kannst du
ich muss ihn kommentieren.
Das Ganze beurteilen, potenziell ergänzen oder mich korrigieren oder was auch immer.
Leg los.
Okay. Aline Bock wurde am 23. Juli 1982 in Gießen geboren und stand bereits ein paar Jahre später zunächst auf 2 Brettern im Schnee. Mit 13 Jahren absolvierte sie ihren ersten Snowboardkurs aufgrund einer verlorenen Wette. Obwohl es nie ihr großer Traum war, Profi-Snowboarderin zu werden, entwickelte sich eine Leidenschaft und führte sie über die Disziplinen Freestyle und Slopestyle zum Freeriden. 2009 wurde sie direkt in ihrem ersten Jahr bei der Freeride World Tour Vize-Weltmeisterin und holte sich im Folgejahr die WM-Krone. Doch aus spaßigen Wettkampfteilnahmen wurde plötzlich professioneller Ernst, der zwangsläufig mit einem gewissen Druck verbunden war. Es folgte ein herber Rückschlag in Form einer schweren Verletzung und eine Neuausrichtung hin zum Storytelling über eigens produzierte Filme. Im Sommer 2021 veränderte sich ihr Leben erneut, da sie von nun an durch Double Trouble, aka ihr Familienglück in Form von Zwillingen, begleitet wird. Heute beschreibt die VD-Athletin auf der Firmenwebsite ihre Ziele wie folgt: nachhaltige Sport- und Filmprojekte realisieren und meine neue Doppelrolle als Mutter und Sportlerin zu finden, ohne mich dabei selbst zu verlieren.
Ich glaube, wir können jetzt den Podcast gleich beenden, weil jetzt ist alles über mich gesagt.
Ist es so?
Hast du gut recherchiert?
Ja, wirklich?
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, 9,5.
Das macht mich stolz, ja, nicht schlecht. Gibt es was du gegebenenfalls noch ergänzen würdest, so auf die Schnelle? Irgendwas, was dir einfällt oder sagst, nee.
Hast du mein Sportstudium erwähnt in Innsbruck?
Nee, das habe ich tatsächlich übergangen.
Okay, siehst du?
Das war der halbe
Punkt. Ich habe sogar eine Ausbildung.
Der halbe Punkt Abzug, oder?
Der halbe Punkt Abzug. Ich bin ja zum Studieren hier nach Innsbruck auch gekommen, um auch eben auch meine Amateur-Profikarriere sozusagen zu vereinbaren und habe hier Sportmanagement studiert. Habe ich auch abgeschlossen. Ich habe zwar ein paar Semester länger gebraucht, weil ich immer nicht anwesend...
Ich glaube, du bist in Innsbruck nicht die Einzige.
absolut nicht die Einzige, weil ich eben nicht immer anwesend sein konnte, aufgrund gewisser Wettkämpfe, die ich dann auch bestritten habe. Aber habe mein Studium abgeschlossen und bin da auch ganz froh drum und durfte danach nochmal richtig loslegen. Und das hat auch irgendwie geklappt, dass ich Freeride-mäßig das vollkommene Profileben irgendwie auch nochmal anstarten durfte.
Wir hangeln uns gleich mal in deiner Karriere so ein bisschen entlang. Ich habe... Oder eigentlich beim Schreiben sind mir gleich so ein paar Fragen mit in den Kopf gekommen. Ein Thema, sorry, darauf muss ich jetzt kurz umreiten, weil ich werde dieses Jahr 30 und ich habe Hardcore-Trouble mit dem Alter.
Ehrlich?
Bin ich ganz ehrlich, ja, voll.
Witzig.
Tut's weh? Oder hast du Trouble mit dem Alter irgendwie?
Nein, also
gar nicht?
Überhaupt nicht.
Okay, überhaupt, schade.
Überhaupt nicht. Eher, es war so immer so ein runder Geburtstag, musste dann irgendwie größer gefeiert werden. Da hat man ein bisschen Druck gehabt, soll ich jetzt eine große Party schmeißen oder nicht? Aber...
Oder wie kommt es Sport?
Tatsächlich finde ich es immer so lustig, weil ich immer denke, ich bin immer jünger als alle anderen und bin mittlerweile auch immer weit älter. Aber dass ich jetzt ein Problem habe, über 40 zu sein, überhaupt nicht, weil ich fühle mich nicht so und ich denke, ist ein blöder Spruch, aber man fühlt sich ja auch immer nur so alt, wie man, man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt.
Ja.
Und ich denke mir eher, hey, geil, dass ich einfach noch so fit bin mit 40, dass ich zwei Kinder habe, eine Familie, immer noch Sport machen kann, teilweise fitter bin als andere 20-Jährige und jedes Mal muss ich mich auch wieder fast ducken, weil ich merke, dass mein Papa mit 70 fitter ist
als ich. Respekt an den Papa.
Und es war aber schon immer so, dass meine Eltern relativ fit sind, so konditionsmäßig und mein Dad mich wirklich in vielen Sachen, also sei es Biken oder Skitouren gehen, abgezogen hat. Da habe ich mir gedacht, also wenn der noch so fit ist in seinem Alter, und damals war er noch nicht 70, dann hoffe ich, dass ich da auch irgendwann mal hinkomme.
Gut, vielleicht kommt dann der Umgang auch daher, dass du einfach sagst, hey, ich habe da ein Vorbild, wie fit man auch irgendwie in dem Alter noch sein kann und deswegen alles
easy. Ja, nee, wirklich. Also meine Eltern sind super fit, die machen so viel noch, was Bergsteigen, teilweise auch Klettersteig, Wandern, Radfahren angeht. Da war ein Alter nie ein Thema. Nie.
Na gut, dann versuche ich da einfach an mir zu arbeiten.
Absolut, ich glaube, du hast da ein Problem.
Dann habe ich mich tatsächlich gefragt, was war das für eine Wette, die du da verloren hast, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich einen Snowboard-Kurs. Ich habe das in irgendeinem Interview gelesen.
Ich habe mit jemandem gewettet. Um was es ging, habe ich keine Ahnung. Aber es ging darum, dass wenn ich verliere, muss ich mit dieser Person auf der nächsten Skifreizeit, auf die wir alle immer gerne gegangen sind, eben nicht den Skikurs machen, sondern den Snowboardkurs.
Aber wie absurd eigentlich, oder? Also weil wer weiß, ob du sonst so schnell oder jemals zum Snowboarden gekommen wärst.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Also schon verrückt.
Aber das war super. Wir haben uns alle natürlich in den Snowboardlehrer verliebt und der hatte so schöne Augen. Und das war so super klassisch und Stereotyp, aber eine super coole Zeit. Also wahrscheinlich muss ich der Person nochmal danken, dass die eigentlich der Start meiner großen Karriere war.
Hattest du, weil ja da drin auch steht, okay, es war nie so wirklich dein Traum, Profi-Snowboarderin zu werden, hattest du so diesen klassischen Kinderberufswunsch, also irgendwie, keine Ahnung, Astronautin oder was weiß ich?
Witzigerweise habe ich damals, ich habe so hier diese Poesie-Album, die man so manchmal schreibt.
Ja,
die
Freundschaftsbücher,
die Freundschaftsbücher, die habe ich mir mal wieder durchgelesen, schon Jahre her. Da stand immer drin Kamerafrau, aber so eher so für Tierdokumentationen und so.
Okay.
Die haben mich früher immer schon fasziniert. Profisportlerin. Es war schon immer so ein Traum, Produkte nicht kaufen zu müssen, weil es war schon früher immer echt teuer. Und als ich so meinen ersten Produktsponsor hatte, das war schon die Welt für mich. Und das war schon so mega toll. Und dieser Produktsponsor ist tatsächlich 17 Jahre bei mir geblieben.
Oh wow.
Also wir hatten 17 Jahre zusammengearbeitet, was total, total schön war, dass das so geklappt hat und dass das so lang eine langjährige Kooperation war.
Spricht für euch beide, also spricht für die Marke und für dich.
Ja, absolut. Also ja, irgendwie habe ich es immer wieder geschafft, mich neu aufzustellen und abzuliefern. Und die Marke hat das natürlich auch immer wieder respektiert und so auch honoriert, ja. Aber so richtig damals um die Welt und nur um die Welt tingeln und so, das war so teils schon ein Traum. Ich kann jetzt nie sagen, das habe ich nie gerne gemocht oder ich wollte das gar nicht, sondern das war schon irgendwo aber ganz weit weg. Und dass ich das nach dem Studium noch machen konnte, eben im Freeriden, weil damals, und das ist heutzutage komplett anders, damals waren wirklich gute Freerider nur diejenigen Athleten, die auch Erfahrung hatten im Backcountry, die sich auskannten, die waren alle schon 25, 30 plus. Mhm. Und jetzt merke ich, ich habe vorletzte Woche die Freeride Junior World Championships kommentiert und die Kids sind alle 16 bis 18 Jahre. Ich meine, klar, es waren die Juniors, aber was die da schon hinlegen, ist der absolute Wahnsinn an Qualität und Niveau. Was ist bei mir damals, ich bin in die Freeride World Tour gestartet, da war ich 28. Mhm. Und ich war jung, ich war Rookie. Und das hat sich sehr, sehr verändert.
Ja, eigentlich hatte ich das Thema für später nochmal, aber lass uns gleich bei dem Thema bleiben. Wie siehst du die Entwicklung? Also ist es durchweg positiv oder hat es auch Downsides?
Ach, so wie in jedem Trendsportart, Actionsportart, war es halt früher alles dieser Lifestyle. Es war relativ laissez-faire und wir konnten viel feiern gehen und es ging eigentlich immer nur um Party. Und das war schon eine super tolle Zeit, die ich gar nicht... der ich hinterher traue und auch nicht missen möchte, weil ich wirklich früher viel gefeiert habe, ja. Auf den Events, und dann war das alles noch nicht so mit Druck belastet und es war noch keine olympische Disziplin und so, und jetzt ist es natürlich total anders geworden mit Coaches, mit Trainern, mit im Sommer irgendwie schon irgendwo trainieren müssen, dass der Körper natürlich fit bleibt. Also es war jetzt nicht so, dass wir früher unfit waren und im Sommer nichts gemacht haben, aber es war halt alles nicht mit so, es war nicht so streng. Und für die Kids aber, wo es jetzt so aufgeht, die einen Coach haben, die Leute haben, die um sich kümmern, sich um einen kümmern, die auch hinter einem stehen, wenn es um Sponsorengelder und sowas geht, kann natürlich auch positive Auswirkungen haben. Also früher war das wirklich für uns finanziell alles noch so ein bisschen wischiwaschi. Für diejenigen, wo es richtig aufging, es waren ja the golden years of snowboarding, da war ja auch recht viel Geld in dem ganzen Snowboard-Boom noch da. Also da haben auch Athleten schon richtig viel verdient, aber anders.
Ja, und wahrscheinlich auch in anderen Disziplinen, oder?
Klar, damals war es so die erste Disziplin im Snowboarden, die ja olympisch wurde, war, ich glaube, Race, also Dual und Halfpipe. Und dann kam ja erst Jahre später Freestyle, also Slopestyle dazu und dann Big Air. Und 2030 wird es tatsächlich olympisch, wird Freeride olympisch. Und damals habe ich noch gesagt, glaube ich vor 5 Jahren, wenn das mal olympisch wird, dann gehe ich es nochmal an. Dann will ich es nochmal wissen. Weiß aber jetzt, nein, auf gar keinen Fall. Und ich freue mich für die Kids, die da Bock drauf haben. Aber irgendwo zerstört es halt auch den Spirit und den Sport. Aber so war es halt echt beim Surfen, beim Skaten, auch beim Freestyle-Snowboarden.
Ja, das stimmt. Man beobachtet immer die gleiche Entwicklung bei den Trendsportarten.
Ja, also
es fängt irgendwo so an und wird dann immer mehr professionalisiert.
Es wird halt leider auch den Athleten manchmal so verkauft, dass das alles jetzt professioneller wird und dass dann auch viel mehr finanzielle Unterstützung bei rauskommt. Aber hintenrum ist es jetzt nicht für jeden so.
Okay.
Und es gibt auch Sportler, die halt eben hinten runterfallen, die es nicht in den Kader schaffen, die da halt irgendwie nicht reinkommen und die dann auch finanziell überhaupt keine Unterstützung haben. Und das ist dann schon irgendwie auch ein bisschen schade für die, die den Sport irgendwie auch leben wollen und es jetzt nur noch um Olympia und Siege gilt.
Ja, das ist spannend, weil eigentlich hat man schon so als Außenstehender manchmal den Eindruck, okay, da ist jetzt richtig Geld in dem Sport. Da sind riesengroße Marken. Man sieht, wie die Athleten teilweise mit irgendwie gesponserten Autos sogar und so zum Wettkampf fahren. Aber wahrscheinlich sind es dann halt auch einfach nur die Top 10, Top 5.
Ja, oder gerade in so diesem A-Kader, wenn es um die FIS geht, dann gibt es halt irgendwie dann einen Pool und die Sponsoren hat man und die muss man haben. Und aus dem Pool kann man halt schöpfen, aber halt auch nicht jeder, sondern nur der A-Kader. Und alles, was B-, C-Kader-Athleten sind, die dürfen das halt nicht. Und man darf aber auch keinen anderen Sponsor haben, für den man vielleicht irgendwie steht oder wo man sich jetzt irgendwie viel, viel mehr identifizieren mit kann. Ja, das ist halt nicht mehr so individuell. Ja. Und für manche ist es total was Positives und die gehen da drin auf und das passt für die, aber für den Sport an sich, wäre mal wahr, ist es halt vorbei.
Ja, ja, genau, ich glaube, man kann es halt wirklich von zwei Seiten betrachten. Entweder ist es so dieses, ja klar, Leistungsprinzip. Mhm. Wenn du da in den Pool willst, dann streng dich an und dann bist du da und dann ist alles gut. Ja. Man kann es aber halt auch einfach so sehen, dass man sagt, hey, ich habe hier vielleicht einen Partner, mit dem arbeite ich wie in deinem Fall 17 Jahre zusammen, ich will den jetzt nicht über Bord werfen, genau. Habe dann aber eigentlich gar nicht so eine richtige Wahl, weil es ja weitergehen muss. Also ja. Das ist halt eindeutig die Downside.
Ja, also da kann man sich wirklich wahrscheinlich lange an den Tisch setzen und lange drüber streiten, ob es jetzt eine positive Auswirkung ist oder nicht. Ich bin froh, dass ich es damals in diesem Lifestyle-Sport gehabt habe und meine Sachen machen konnte und viel nicht nur alles nur um Erfolge oder Platzierungen ging, sondern dass das Große und Ganze einfach auch diese gute Zeit, dieser Freigeist, den man sein durfte.
Glaube ich. Lass uns nochmal zu deinen Anfängen zurückspringen. Wir haben ja gehört, du hast mit Ski begonnen und dann auf Snowboard geswitcht. Du hast schon gesagt, deine Ellis sind super fit. Heißt, die waren wahrscheinlich auch der Auslöser für Skifahren, oder?
Ja, meine Eltern waren hobbymäßig Skilehrer. Okay. Und somit sind wir auch, also mein Vater ist, glaube ich, damals, oder sie hatten sich entschieden, an den Bodensee zu ziehen, wegen dem See, also zum Windsurfen und auch wegen den Bergen. Und haben auch damals, als sie in Hessen gewohnt haben, in Gießen, schon Skiausflüge organisiert mit ihrem damaligen Skiclub da vor Ort. Und waren immer sehr, sehr gerne in Bergen und viel. Als wir dann an den Bodensee gezogen sind, dann sind wir natürlich dann immer Bregenzer Wald oder auch in die Schweiz zum Skifahren gefahren. Und deswegen stand ich mit 2 Jahren eigentlich schon recht früh auf dem Skiern. Und da meine Eltern hobbymäßig auch Skilehrer waren, war es klar, dass wir da mitgezogen haben. Ja. Somit, mit 2 Jahren stand ich auf meinen ersten Skiern. Und meine Geschwister, die beide älter sind dann auch schon Ski gefahren. Und dann war es klar, dass ich da mich dranhängen musste und natürlich genauso gut werden musste wie beide anderen.
Logische Konsequenz.
Ich musste auf jeden Fall immer Gleichberechtigung musste ich haben und oder hatte ich eingefordert zu meinem Bruder, der ja nur 1,5 Jahre älter ist und gleich gut sein oder schneller oder besser. Und das war schon immer so ein kleiner Wettkampf zwischen uns.
Und dann bist du auf dem Snowboard so als erster großer Meilenstein Jugend-WM gefahren?
Mit 13 habe ich diesen besagten Snowboardkurs gemacht und habe dann auch sehr Gefallen daran gefunden, Wettkämpfe zu fahren. Damals waren das ja wirklich kleine Maulwurfshügel und kleine Sprünge. Aber es gab schon ein paar und in meiner Wertung habe ich da, also in meiner Jahrgangswertung war dann, glaube ich, U14 oder U16, habe ich da ein paar Contests bestritten. Da gab es noch die German Snowboard Association damals und die hat sich dann auch schon ein bisschen um Nachwuchs gekümmert. Und es gab da immer verschiedene Events, die ich alle gefahren bin, baden-württembergische Meisterschaften oder die deutschen Jugendmeisterschaften. Und dann konnte man sich so eine Rangliste irgendwie auch nach oben arbeiten, wenn man es geschafft hat, da ganz gute Ergebnisse zu fahren. Und die ersten beiden, ich glaube, die ersten 2 Jugendlichen aus dieser Rangliste durften dann zur Jugend-WM fahren. Okay. Und das waren so meine ersten größeren Events, internationalen, die Jugend-WMs, damals noch in der Disziplin Halfpipe.
Ja, okay. Nimm mal die weniger Snowboard-affinen Zuhörer und Zuhörerinnen mit in die Disziplinen. Kannst du ganz grob erklären, wo ist der Unterschied zwischen Freestyle, wo ja dann die Halfpipe so mit reinfällt, Slopestyle und dann zum Freeriden, dass wir das einmal so ein bisschen auseinander gedröselt haben?
Ja, also Freestyle beinhaltet eben Slopestyle, Big Air, Halfpipe. Ja, Halfpipe ist ja was ganz anderes als die beiden anderen Disziplinen. Halfpipe ist ja so eine halbe Röhre, wo man rechts und links reinfährt und dann rechts und links eigentlich Sprünge zeigt.
Geht rein um Tricks eigentlich.
Genau. Ja. Und mittlerweile sind die Wände, die man da hochfahren muss und dann noch irgendwie, also es ist unglaublich, was es früher war und was es jetzt ist. Und vor der Halfpipe, also in dieser Halfpipe, bin ich in meine Jugend-WMs gefahren und davor waren es aber eigentlich nur kleine Sprünge. Und das war ohne Rails, also ohne diese Geländer, Treppengeländer, die man auch noch irgendwie mit dem Snowboard darüber schlittern muss, sliden auf Englisch. Das war jetzt nie so meine Königsdisziplin, muss ich sagen. Halt eben Slopestyle war das eine Kombination aus Sprüngen und eben diesen Geländern. Und das hat sich Slopestyle genannt, ist eben auch olympisch geworden. Genau. Und Freeriden ist ja wirklich komplett wieder was anderes. Also abseits der Pisten, im freien Gelände, nicht auf Zeit. Man ist nicht auf, also beim Freestyle fährt man auch nicht auf Zeit. Da wird man gejudged. Da wird man vor, glaube ich, vier verschiedenen Punktrichtern, sagt man jetzt wahrscheinlich auf Deutsch, beurteilt, wie man den Hang runterfährt. Und da geht es nicht um Zeit, sondern einfach nur, wie flüssig ist die Linie oder welche Sprünge integriert man. Und das halt eben in einem Hang, den man vorher noch nicht befahren hat.
Sehr cool. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, jetzt wird Freeriden auch olympisch. Angefangen hat es aber mit den ganzen Race-Disziplinen und dann kam irgendwann Halfpipe und so weiter als Freestyle-Disziplin
dazu. Genau, genau. Ich glaube, olympisch diese Race-Disziplinen, also Dual-Slalom und Bordercross und Halfpipe wurden im gleichen Jahr 1998 in Nagano.
Eigentlich echt auch schon relativ früh für so eine Rennsportart.
Ja, absolut. Also ja. 1998 ist jetzt schon noch ein bisschen her. Ja. Das waren so die ersten Snowboard-Disziplinen, die olympisch wurden.
Waren die Szenen innerhalb der Snowboard-Szene damals bei dir schon irgendwie unterschiedlich? Also kann man quasi die Freestyler von einem Freerider unterscheiden? Also sind es irgendwie andere Typen Menschen? Oder ist es wirklich halt so, okay, nee, wir fahren alle Snowboard?
Nee.
Schon, oder?
Also damals zum Beispiel hatte man ja auch null zu tun, als Freestyler hatte man ja null zu tun mit den Slalomfahrern, die natürlich da auch ihre engen Anzüge anhatten und ganz anders auf dem Board standen. Die hat man da nicht so akzeptiert. Da hatte man auch überhaupt keine Überschneidung. Obwohl ich muss sagen, zum Beispiel, als wir mit der deutschen Jugendmannschaft zur ersten Jugend-WM, wo ich dabei war, nach Amerika gefahren sind, sind auch Slalomfahrer mit dabei gewesen. Und die hat man am Anfang noch so ein bisschen skeptisch angeschaut. Auch total lustige Charaktere dabei. Und trotzdem hat man sich, da gab es auch keine Überschneidungen an Events. Also die Freestyle-Events waren ganz woanders als jetzt die Snowboard-Slalom-Events. Mhm. Auch mit Bordercrossern hat man überhaupt nichts zu tun gehabt eigentlich. Und wir waren als Freestyler, waren wir schon immer ein bisschen cooler. Die waren nicht so uncool wie Skifahrer damals, aber schon auch sehr uncool. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, muss ich echt schmunzeln. Und die Freerider und Freestyler, da ist schon noch ein ganz großer Unterschied. Also auch immer noch, gerade was Mode angeht, was Style angeht.
Schon, gell?
Ja, natürlich.
Also manchmal denkt man so, ey, Leute, so wie ihr Freestyle fahrt, könnte man quasi im Powder eigentlich gar nicht fahren.
Nein,
so,
weil kann man nicht ins Gelände gehen, was ihr an Material da irgendwie um die Beine und also ist, ich meine, hat sich ja auch total geändert, ja. Auch so ein bisschen, glaube ich, von der Skate-Szene auch abgeschaut. Damals waren so Baggy Pants, also wirklich Zelte um die Beine, super in beim Snowboarden auch im Freestyle. Und das wurde dann über die Jahre alles so zum super engen Punkrock, Heavy Metal Punkrock Fashion, dass man auf einmal enge Hosen angezogen hat oder Jeanshosen beim Freestyle fahren, gerade beim Rail fahren, Jeanshosen anhatte und dann die Snowboardboots darüber. Dann war eine ganz große Mode, Bip-Hosen an, also Latzhosen anhaben und darunter seine Primaloft noch. Dann war ja ganz lange auch im Freestyle-Bereich ein Helm überhaupt nicht irgendwie erwünscht oder gern gesehen oder keiner fand es irgendwie annähernd cool, einen Helm anzuziehen. Also ich glaube, Sean White hat da Meilenstein auf jeden Fall gesetzt, dass er immer mit Helm gefahren ist und das war dann auf einmal cool, weil Sean White natürlich alles gewonnen hat und auch einen Helm anhatte. Gab es riesengroße Unterschiede. Und auch jetzt beim Freeriden sieht man ganz genau, wer irgendwie eher so eine Parkrat ist oder halt draußen die Freerider, die halt irgendwie mit Funktionsklamotten, aber halt nicht so wahnsinnig cool irgendwo im Gelände rumeiern.
Das ist bei den Skifahrern ja irgendwo ähnlich. Absolut, zumindest. Also ich meine, da erkennt man es auch sofort. Ja. Und so dieser Helmtrend, der hat sich zum Glück voll durchgesetzt. Ne? Also es gibt, klar, bei den Wettkämpfen ist es halt Vorgabe.
Ich glaube, irgendwann mal wurde es Pflicht und dann war das auch okay, obwohl es ja immer noch zum Beispiel, also witzigerweise, es ist total absurd, zum Beispiel in den Freestyle-Events, da trägt man halt die Skibrille unter dem Helm. Yeah. Ja, und es ist eigentlich beim Freeriden überhaupt nicht mehr annähernd, ich kann jetzt nicht sagen erlaubt, aber überhaupt nicht gern gesehen, weil es einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja. Ja. Und auch gerade zwischen Skifahrern und Snowboardern ist das auch nochmal ein großer Unterschied, dass die Skifahrer alle einen Helm aufhaben und die Brille über dem Helm tragen, während halt irgendwie die coolen Snowboarder halt eher die Helme. Also eigentlich totaler Quatsch. Aber so ist es halt mit der Fashion und mit der Akzeptanz
voll
anderer Leute und anderer Sportarten oder anderer Disziplinen.
Aber ja, spannend zu hören von jemandem, der quasi einfach Teil der Szene war und ist, so zu hören, okay, es gibt dann halt doch einfach immer noch so diese Unterschiede, man das nicht nur so war.
Du, ich habe witzigerweise zum Beispiel Sportart Biken, ja, also Downhill fahren oder halt Enduro Bike, ja, da bin ich auch vor ein paar Jahren erst dazu gekommen, vor den Kindern noch. Und da gab es auch natürlich diese Fauxpas, die man sich nicht erlauben durfte. Und damals fand ich so als coole Snowboarderin, Freestylerin, damals habe ich gedacht, ich kenne jeden Style. Und beim Biken hatte ich überhaupt gar keinen Plan. Und bin dann natürlich auch in den Anfängen irgendwie rumgefahren, bis mir mal Bike-Profi-Athletin gesagt hat, ey Aline, was hast du da? Das geht überhaupt nicht. Also solche Style-Fauxpas habe ich mir auch geleistet und finde es aber total witzig, weil ich mir gedacht habe, wie absurd, dass man überhaupt sich da Gedanken drüber machen kann, wie hoch die Socken zum Beispiel gehen beim Biken. Ja,
naja, also, da steckt der Teufel im Detail.
Absolut. Und ich muss sagen, ich habe auch dazu gelernt und bin zurechtgewiesen worden. Und im Nachhinein gesehen, denke ich mir, ist das total lustig, weil es eigentlich auch völliger Quatsch ist.
Naja. Ja, es ist völliger Quatsch und trotzdem, finde ich, ertappt man sich halt immer wieder auch selber, dass man doch ein Teil des Ganzen wird.
Absolut. Wenn bei uns in der Familie jemand mit dem Eurogap rumläuft, ja, dann wird man darauf hingewiesen und dann ist es einem auch total peinlich.
Zu Recht. Cool. Frage noch, wenn du jetzt da so erzählst, hey, erste Jugend-WM und wir reisen nach Amerika und so. Ich meine, ist jetzt nicht so das normale Programm, was ein Jugendlicher abspult. Da macht man sich ja dann schon Gedanken, hey, werde ich vielleicht irgendwann mal Profi? Könnte es irgendwas sein, mit dem ich dann so mein komplettes Leben befülle? Gab es irgendwie so ein bisschen von externen einen Einfluss, dass, weiß nicht, Eltern oder auch dein Umfeld gesagt hat, hey, bist du dir sicher? Ist ja vielleicht doch auch eine kleine Randsportart oder du musst auf jeden Fall trotzdem irgendeine Ausbildung machen oder sowas? Oder war das dann schon so, dass du, okay, nee, jetzt straight Profi-Snowboarderin und es gibt auch nur den Weg?
Nee, also das war schon immer ganz klar, dass ich den Weg gehen darf, solange ich meine Ausbildung noch mache, nebenher. Und damals war das natürlich als Jugendliche, natürlich wollte man die Schule schmeißen, keiner hatte Bock auf Schule und natürlich wollte man jetzt da ganz groß rauskommen. Aber irgendwie war das für mich auch gar kein Thema, so gut war ich auch gar nicht, dass ich sagen hätte können, hier, ich lebe jetzt davon, ich schmeiß die Schule, ich mache hier jetzt nur Erstplatzierungen und verdiene so viel Geld, dass ich irgendwann mal ausgesorgt habe und somit die Schule nicht oder die Ausbildung nicht brauche. Das stand auch nie zur Debatte und ich weiß auch, meine Mutter und also meine Eltern waren immer dahinter, dass ich eine Ausbildung habe. Und solange das nebenher ging, war alles okay. Und ich habe auch irgendwo selber gewusst, so, hey, ich will was machen und ich muss was nebenher machen, aber ich habe natürlich eben mir dann auch Zeit gelassen. Und das hat halt eben mit dem Leben in Innsbruck, mit dem Studentenleben in Innsbruck ganz gut geklappt, dass ich beides machen konnte. Aber sagen wir mal so, wirklich davon leben konnte ich ja auch tatsächlich erst nach dem Studium mit der Freeride-Karriere, mit der Freestyle-Karriere. Da hatte ich Sponsoren, da habe ich auch ein Budget bekommen zum Reisen und auf Events zu fahren. Aber ich habe davon nicht gelebt und somit war klar, ich muss auch anders Geld verdienen können. Und erst nach dem Studium, mit dem abgeschlossenen Studium, durfte ich nochmal hier irgendwie oder musste, aber hatte ich das Gefühl, ich kann da nochmal richtig einsteigen. Und dann ist es ja auch 2009, 2010 dann so aufgegangen, dass es auch geklappt hat. Und mit dem Weltmeistertitel 2010 kamen natürlich die Verträge, die ich mir erhofft hatte, dass ich tatsächlich davon leben kann. Damals hatte ich aber dann schon mein Studium oder meinen Abschluss in der Tasche.
Hört sich so an, als wärst du auch happy mit dem Weg. Also heißt jetzt quasi, wenn deine beiden kleinen Kiddies mal größer werden und auch irgendwie sich zeigt, okay, sie werden Profi, Biker, Snowboarder, Skifahrer, was auch immer, dann würdest du den gleichen Weg gehen, jetzt quasi von der Erziehung her zu sagen, hey Leute, macht ruhig, solange ihr aber die Ausbildung stimmt.
Ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht dazu drängen, dass ein abgeschlossenes Studium auch her muss, aber ich finde so
den Schulabschluss,
der sollte schon als Basis da sein. Weil alles danach, nochmal zurück zur Schule zu gehen, irgendwie einen Schulabschluss nachzuholen, das wird halt einfach auch mit dem Alter immer, immer schwerer. Und wenn man halt irgendwie mal merkt, man will was anderes machen und dann vielleicht sich nochmal überlegt, zu studieren, es muss jetzt nicht wirklich so dieser super gerade Weg sein, hier Schulabschluss und dann vielleicht noch ein soziales Jahr und dann muss man schön studieren gehen und dann den Abschluss machen und dann darf man erst irgendwie anfangen zu leben. zumal ich ja auch sage, ey, Studium war eine richtig geile Zeit. Ich hatte da, ich meine, ich habe Sportmanagement studiert, klar, ich war ja immer irgendwie in allen Sportarten irgendwo gut und hatte da irgendwie meine Leidenschaften in vielen verschiedenen Sportarten und somit fiel es mir halt auch recht leicht, aber ich fand das Studium ja auch irgendwie super spannend und toll, mir hat das ja richtig Spaß gemacht, auch verschiedene neue Sportarten zu lernen. Ich habe im Studium erst richtig schwimmen gelernt, ich habe Turmspringen gemacht, ich habe Hockey angefangen, ich hatte einen Kurs in Langlaufen, in Tennisspielen, in Eislaufen, also es war so wirklich
voll die Vielfalt.
Jede Sportart konnte ich irgendwie machen, die ich mal irgendwie, auf die ich mal Lust hatte und so meine Kurse wählen. Also somit ist es ja auch nicht, dieser gerade Weg ein Studium zu machen, ist ja jetzt auch nicht immer so super spießig, dass man sagt, jetzt muss ich das erst machen und dann darf ich erst. Sondern wenn man für irgendwas brennt, ist es ja noch schöner, dass man was studiert und man sagt, hey, das ist auch echt voll meins. Ja, und das ist natürlich bei anderen, sicherlich bei anderen Leuten so, jetzt habe ich das studiert, aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, dass man irgendwas studiert hat. Ja. Und das war halt so schön, dass ich von Anfang an wusste, okay, wenn Studium, dann halt das Studium, weil das macht mir noch Spaß. Und ich hoffe für meine Kinder, dass sie halt irgendwas finden, für was sie brennen, was ihnen Spaß macht. Und wenn es nur eine Lehre ist, es muss ja kein Studium sein.
Absolut.
Aber eben, ich würde sie wahrscheinlich, so wie meine Eltern mit mir gemacht haben, schon zum Schulabschluss überreden. Nicht drängen, nicht zwingen, sondern überreden.
Ja.
Und alles, was sie dann machen wollen, möchte ich so eine Mama sein, die sie in allem unterstützt. Und dann muss das nicht das abgeschlossene BWL-Studium sein, bei Gott nicht.
Finde ich einen richtig coolen
Sondern
Ansatz.
Dann darf es auch die Schreinerlehre sein und handwerklich sein oder, wo ich sage, hey, ich stehe da dahinter, wenn euch das Spaß macht. Ihr müsst einfach nur für irgendwas brennen und euch soll nicht irgendwie alles total egal sein, weil das finde ich so schade.
Ja.
Ja, weil wenn jemand für irgendwas brennt, ich finde, dann hat man auch so gleich mehr Energie für irgendwie, für die Sache.
Absolut. Und ich meine, wer weiß, was daraus wird, dann ist man halt irgendwann... So wie du, Weltmeisterin.
Ja, also sagen wir so, so hoch würde ich jetzt auch die Latte nicht legen, dass jetzt meine Kinder, nein, die sollen schön Ballett tanzen und Klavier spielen und auf gar keinen Fall irgendeine Action-Sportart machen, da muss ich mich nicht so sorgen. Nein, die dürfen alles machen. Ich stehe da vollkommen hinter ihnen, wie meine Eltern hinter mir standen. Das war toll, also es war jetzt wirklich nicht, kein Druck. Ich erinnere mich, meine ersten Events, war wirklich so, meine Eltern haben mich total unterstützt, indem sie mich einfach ja nur zu so einem Event hingefahren haben. Und dann standen sie aber nicht unten im Ziel und haben mich angefeuert und mir irgendwie diktiert, was ich machen soll, damit ich gewinne, sondern die haben da schön ihre Skitouren gemacht, waren eigentlich gar nicht da, haben mich in Ruhe gelassen. Und zur Siegerehrung oder danach kamen sie wieder und mich gefragt, wie war es? Hast du Spaß gehabt? Es ging nie um Erfolge, es ging nie um Platzierungen oder fast nie. Einmal hat meine Mama gesagt, na jetzt... Steh doch mal diesen Sprung hier, fällst da immer hin. Da war ich ein bisschen sauer.
Ich denke mal ein bisschen mehr an hier.
Genau. Das ist auch witzig. Also nach so vielen Jahren haben wir das immer noch drin, dass wir diesen Satz von meiner Mama immer wieder rausholen. Aber das war toll, dass da nie ein Druck dahinter war. Aber sie haben mich halt unterstützt in dem Sinne, als dass sie mich einfach nur dahin gebracht haben. Und das war toll.
Ja, glaube ich. Nimm uns mal mit in dieses ganze Thema Vize-Weltmeisterin und Weltmeisterschaft, weil der Sprung zum Freeriden war ja auch ein bisschen Zufall eigentlich, oder? Also du bist ja mehr oder weniger durch Zufall so ein Qualifying-Event gefahren.
Ja, genau.
Wie kam das?
Ich habe hier in Innsbruck studiert gehabt. Ich habe eine Freundin, also meine Mitbewohnerin, eine gute Freundin, die auch vom Bodensee kam, ist schon in diesen Qualifying-Events so ein bisschen drin gewesen, in der ganzen Szene. Damals bin ich natürlich noch Freestyle gefahren und fand das alles ein bisschen lächerlich. Und die hat mir immer wieder davon erzählt, wie lustig das ist und wie Spaß das macht. Und ich war ja schon ganz früh auch, mein Papa war ja damals beim DAV Hochtourenführer, also sprich, ich bin mit Geländeabfahrten und sowas schon relativ früh in Berührung gekommen und auch mit ein bisschen Safety-Sicherheitstraining. Ich hatte schon ganz früh einen Lawinenpiepser um und wusste irgendwie was mit Schaufel und Sonde irgendwie anzufangen. Also das war nie so komplett out of the blue. Und ich war schon mit meiner damaligen Freundin, Mitbewohnerin auch viel am Arlberg unterwegs. Die kannte sich da sehr, sehr gut aus. Und wir sind immer viel abseits fahren gegangen. Wenn ich jetzt natürlich drüber nachdenke, haben wir auch viel dummes Zeug gemacht, wo ich sage, da hätten wir niemals reinfahren dürfen. Aber ich habe so das Gefühl, das hat jeder früher dummes Zeug gemacht. Und dann eines Tages, und es war tatsächlich ein bisschen, ja, wirklich überraschend für mich, eines Tages hat meine Freundin damals eben zu mir gesagt, komm doch mal mit auf so ein Event. Und ich war voller Herzschmerz, gerade verlassen von einem Freund, weinend, sehr lange ins Kissen geweint, wirklich ziemlich down und habe auch irgendwie an dem Tag wirklich nicht gewusst, wie der vorbeigehen sollte und bin tatsächlich zu diesem Event mitgefahren, um eigentlich nur zuzuschauen. Und als ich vor Ort war, waren das aber perfekte Bedingungen. Es waren 50 cm Neuschnee, es war im Montafon, es war super schöner, sonniger Tag. Und ich hatte das Glück, dass der Ausrichter dieses Events ein Freund von mir war oder ein Kollege, den ich kannte, über einen gemeinsamen Sponsor. Und habe ich wirklich vor Ort gefragt, ob ich da einfach noch mitfahren darf. Mhm. Und habe so ganz kurz mich von meiner Freundin, die hat mich da eingeführt in die Linienauswahl und wie, wo, was. Und dann habe ich es einfach gemacht und habe da diesen ganzen Event gewonnen. und dann stand ich da auf dem Podium, den ersten Platz gemacht und war total... natürlich euphorisch und überwältigt von diesem Tag. Und auf einmal ging es mir natürlich auch ganz gut und ich hatte keine Herzschmerz mehr. Und ich habe mir gedacht,
bestes Heimat,
hey,
oder?
Absolut. Und es hat wirklich so Spaß gemacht, dass ich mir dann überlegt habe, das könnte ich ja noch mal öfters machen. Andererseits war dann auch wirklich zu meinem Gunsten an diesem Tag der Organisator der Free World Tour vor Ort, um, glaube ich, zu schauen, ob dieser Austragungsort eventuell ein Stop für die World Tour sein könnte. Und der hat irgendwie gesehen, wie ich fahre, also hat dann irgendwie auch mich gesehen, wie ich da irgendwie ein bisschen Freestyle-Elementen den Hang da irgendwie runtergefahren bin und hat mich tatsächlich direkt eingeladen auf einer der Stops seiner World Tour.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder?
Es war wirklich manchmal denke ich mir auch, dass der da war an dem Tag und mir das ermöglicht hat. Tatsächlich habe ich abgelehnt. Ich habe abgelehnt, seine Einladung abgelehnt, weil ich überhaupt total überfordert war.
Okay.
Und habe mir dann aber erst Gedanken drüber gemacht und mal geschaut, was das überhaupt bedeutet, so ein World Tour Stop mitzufahren. Und dann war es aber eh zu spät. Der World Tour, das war schon vorbei. Und ich habe dann irgendwie im Nachhinein natürlich warum habe ich das nicht angenommen? Und habe ihm dann aber eine E-Mail geschrieben. Und dann hat er mich zum übernächsten Event, also zum allerersten Event des nächsten Jahres eingeladen nach Sochi, zum Free World Tour Event nach Sochi. Und dann bin ich nach Russland gefahren, auch wirklich, hatte noch nicht so wirklich Ahnung von diesen ganzen Events und habe auch den Event gewonnen. Ich glaube, ich war einfach so frei im Kopf und habe mir über nichts Gedanken gemacht, außer natürlich irgendwie diesen Hang zu toll runterzufahren. Aber ich hatte keinen Druck von Sponsoren. Ich habe, wie gesagt, mein Studium gerade abgeschlossen gehabt. Ich hatte irgendwie keine Stelle angenommen. Irgendwie, ich war frei. Und ich glaube, diese Freiheit habe ich genutzt, auch im Kopf dann irgendwie einfach mal alles zu geben und habe gesehen, es klappt und es funktioniert und ich habe ein gewisses Talent dafür, die richtige Linie zu wählen. Und es waren ja auch damals noch nicht so viele Frauen am Start. Also ich glaube, wir waren 4 bis 8 Frauen, die da überhaupt runtergefahren sind. Sind jetzt auch gar nicht viel mehr. Ich glaube, indem ich so diesen Background von Freestyle hatte, war ich irgendwie so neu und ich habe was anderes gefahren. Die haben eher so die technischen Lines gewählt und waren dann ein bisschen langsamer und ich bin dann natürlich einfach reingeprescht und habe einfach Vollgas gegeben und habe natürlich mir einfachere Linien gesucht, dafür aber so ein bisschen mal eine Windlip mitgenommen oder ein kleines Cliff und dann auch noch irgendwie einen Grab gemacht und einfach meine Freestyle-Elemente mit eingebaut und das fanden die, glaube ich, spannend in dem Moment. Somit wurde ich auch immer gut bewertet und habe die ganze erste Saison mich immer vom Event zu Event gehangelt. Ich war ja eigentlich gar nicht qualifiziert und habe immer wieder gefragt, darf ich beim nächsten Event jetzt auch mitfahren? Und habe nur Podiumsplatzierungen eigentlich die ganze Saison gemacht, bis ich dann halt im ersten Jahr direkt Vize-Weltmeisterin wurde. Und dann kam natürlich dann irgendwie so der gewisse Druck fürs nächste Jahr. Aber ich habe einfach meinen Sponsoren gesagt, hey, ich glaube, ich kann das gewinnen. Und die haben mich dann auch alle echt total unterstützt. Und dann
war ja auch so.
Ja, dann habe ich das tatsächlich 2010 nochmal geschafft, dass ich so gut war, dass ich 2010 mit dem Weltmeistertitel dann rausgelaufen bin.
Was war der schönere Sieg? Weil so Vize-Weltmeisterin zu werden, klar, dann bist du rein theoretisch erstmal nur Zweite, aber da kam es ja wahrscheinlich noch so mehr out of the blue, oder? Und dann quasi im Folgejahr Weltmeisterin zu werden, könnte man ja rein theoretisch sagen, naja gut, okay, es war die logische Konsequenz. Trotzdem ist man halt Weltmeisterin. Also kann man es vergleichen? Was war schöner?
Schon der Titel, muss ich sagen. Aber auch nur, weil ich so immer so ein Typ war, ich wollte halt auch immer gewinnen. Ich glaube, da bin ich auch sehr ehrgeizig gewesen. Und im ersten Jahr hatte ich den Titel schon fast in der Tasche. Also ich hätte schon im ersten Jahr gewinnen können. Und aufgrund eines Sturzes habe ich es dann nicht. Und der Sturz war in Verbier, beim Verbier Extrem dann am letzten Event. Und das zu, also so, weißt du, so dem Titel schon nah zu sein und dann aber irgendwie doch gerade zu verpassen, das war nicht so schön.
Ja, glaube ich.
Und im Nachhinein gesagt so, hey, ich bin im ersten Jahr schon Vize-Weltmeister geworden, das ist natürlich grandios, aber in dem Moment, wo ich hätte schon im ersten Jahr Weltmeister sein können, war es ein riesen Verlust. Also ja, wirklich, ich habe mich als totalen Loser gefühlt. Und trotzdem dann das nächste Jahr irgendwie so ein Mindset zu haben, jetzt gewinnen zu müssen, denke ich im Nachhinein, wow, das habe ich echt geschafft, weil ist ja auch nicht so einfach. Ja, ich habe ja meine Sponsoren überzeugen müssen, hey, ihr müsst mir jetzt natürlich viel mehr Budget geben und ich muss da reisen und ich muss diese Reisen bezahlen und auch denen zu versichern, hey, ich kann ganz, ganz oben landen. Denke ich so im Nachhinein, das war ja schon ein ganz schöner Druck. Und dass ich dem standgehalten habe, kann ich mir jetzt selber auf die Schulter klopfen, das war ja schon eigentlich echt ganz geil.
Kurze Werbung.
Wir wollen dazu beitragen, unseren Planeten lebenswert zu erhalten. Ein schönes Statement von Antje von Dewitz, CEO der Outdoor-Marke VD. Aber in der Theorie können das ja erstmal viele behaupten. Seit 50 Jahren beweist VD auf vielen verschiedenen Wegen, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit wirklich am Herzen liegt. Dafür hat VD dieses Jahr erneut den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Ein Ziel ist es, alle Produkte überwiegend aus biobasierten oder recycelten Materialien herzustellen. Wie sie das schaffen? Wiederverwenden statt wegwerfen spart Ressourcen und schützt unser Klima. PET-Flaschen werden recycelt und zu Isolationen, Stoffreste zu Rucksäcken, Altreifen und Fischernetze zu Polyamidgarn. Im Vergleich zu einer Neuproduktion können mit Recyclingmaterialien die Belastungen für die Umwelt fast halbiert werden. Du willst für deine Familie oder dich wirklich nachhaltige Autoprodukte finden? Dann schau vorbei im VD-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Nimm uns mal mit dann in die Tage danach. So, man wird Weltmeisterin bei der Freeride World
Tour. Ich bin total krank geworden.
Aber platzt deine Inbox, weil plötzlich 1000 Manager von Marken dir schreiben, hey, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, Filmprojekt hier, Reise da, oder ist es alles gar nicht so wild, wie man sich's vorstellt?
Doch, ich habe natürlich da sehr viel Resonanz drauf bekommen, auch gerade medientechnisch. Die Medien in Deutschland sind da auf mich aufgesprungen, schon die ganze Saison eigentlich, weil es einfach so eine neue Action-Sportart war, wo wirklich viele verschiedene Sender auch drüber berichtet haben. Und da ich einer der wenigen Deutschen auf der Tour war, damals war noch ein Skifahrer dabei, der Sebastian Hannemann, der auch als einziger Deutscher sozusagen bei den Skifahrern dabei war, aber der hat halt natürlich die Platzierungen nicht so gebracht. Also sprich, es hat sich alles so ein bisschen auf mich konzentriert. Und es war während der Saison schon so, dass ich immer wieder hin und her zwischen Contest und irgendwie TV-Studio hin und her geswappt bin, was recht anstrengend war, aber was mir total viel Spaß gemacht hat, dass die Medien einfach so dabei waren und viel über mich machen wollten. Und ich weiß noch, zu vielen Events sind auch, da ist damals RTL ist zu einem Event gekommen und hat einen ganzen Bericht über mich gemacht. Und die Aufmerksamkeit habe ich natürlich voll genossen. Und im Nachhinein weiß ich aber, es hat mich ganz schön fertig gemacht, einfach vom Körperlichen her, dass ich danach müde war. Als ich dann wirklich meinen Weltmeistertitel in der Tasche hatte, bin ich richtig krank geworden. Eigentlich war noch geplant, ein Filmprojekt geplant mit einer Kollegin in Griechenland auf einen Olymp zu steigen, um da irgendwie Filmaufnahmen zu drehen. Und das musste ich alles absagen, weil ich bin in ein richtig großes Loch gefallen, direkt nach dem Titel, weil ich das Gefühl hatte, oder jetzt weiß, der Druck ist so richtig abgefallen. Und dann habe ich Fieber bekommen. Ich habe wirklich sicherlich 2 Wochen bin ich nicht aus dem Bett gekommen, weil ich so fertig war. Also ich habe wirklich 2 Wochen gebraucht. Und dann war ich aber irgendwie auch wieder, habe so ein bisschen mich selber aufgepäppelt, war wieder hier in Innsbruck mit Freunden unterwegs und dann, dann die mediale Vermarktung und auch Sponsorenanfragen und sowas, das habe ich dann ganz gut gemeistert. Es war dann aber auch so, dass ich dann 2011 noch mehr wollte und mir noch mehr Druck gemacht habe und das ist dann nicht aufgegangen. Aber 2011 war ich auf den Events, auf jedem einzelnen Free World to Stop, bin ich gestürzt. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, okay, es geht nicht mehr so auf wie vorher. Und es ist nicht mehr so leicht. Die Leichtigkeit war nicht mehr da. Und dann hat mir ein Trainer, also ein Coach, den ich damals so kennengelernt hatte, der jetzt nicht mein Coach war, der hat damals gesagt, ja, es ist relativ leicht, oben anzukommen, aber es ist super schwer, oben zu bleiben. Und das habe ich tatsächlich auch nicht geschafft. Also ich habe 2011 dann bei jedem Event einstecken müssen und richtig viele Stürze, da habe ich echt eingesteckt, was Stürze angeht. Und auch da war ich körperlich richtig fertig. Ich habe mich damals noch nicht so richtig schwer verletzt, aber ich habe einfach gemerkt, durch jeden einzelnen Sturz auf jedem Event habe ich immer mehr abgebaut. Und am Ende habe ich tatsächlich zu einem Sponsor gesagt, boah, ich will einfach nur noch schlafen.
Ja, glaube ich.
Das Jahr drauf habe ich mich dann auch verletzt. Also da war dann einfach aus.
Und das war jetzt keine kleine Verletzung, sondern da war ja wirklich...
Halswirbel. Ich habe für Filmaufnahmen bin ich gestürzt auf Eis, habe mich mehrmals überschlagen und hatte wahrscheinlich schon einen kleinen Bandscheibenvorfall im Nacken, der dann halt durch diesen Sturz sich verstärkt hat und mir dann die Bandscheibe eigentlich rausgerutscht ist und ins Rückenmark reingedrückt hat. Und die Bandscheibe musste man dann entfernen und dann zwei Wirbel im Halswirbel, also fünfter, sechster Halswirbel miteinander versteifen. Und dann hat man mir auch als Platzhalter, hat mir auch Knochen aus der Hüfte entnommen und ich hatte noch ein Schulterblatt gebrochen von dem Sturz. Also ich lag dann echt erstmal da, konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und das waren ein paar echt harte Wochen, die waren nicht so schön.
Wie wiegt man sich da wieder raus? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann so im Krankenhausbett liegt und weiß dann auch irgendwann, was man alles hat, dann fängt ja der Kopf an zu rattern, oder? Und dann kommt ja die Fragen, kann ich jemals wieder fahren, auf dem Niveau fahren? Was ist, wenn ich zwar fahren kann, aber halt nicht mehr so, wie ich es will? So, dann fehlt mir eigentlich mein Lebensinhalt. Wie schafft man sich da wieder rauszuholen?
Also in dem Moment war es wirklich erstmal wieder auf die Füße zu kommen. Da war ich war, glaube ich, 2-3 Wochen im Krankenhaus und dann nochmal 6 Wochen mit einer Halskrause im Bett auf der Couch. Also das war erstmal wieder überhaupt auf die Füße, wirklich Füße gekommen. Also da stand noch nicht mal zur Debatte, ob ich wieder aufs Brett komme, sondern wirklich erst auf die Füße. Das hat aber ganz gut geklappt. Tatsächlich war der Hals jetzt die Verletzung für mich gar nicht so schlimm, auch kopfmäßig nicht. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit der Hüfte, wo mir eben die Knochen da entnommen wurden. Oder so als Platzhalter. Das war auch nicht viel, aber das war irgendwie schmerzhafter als jetzt der Hals selber. Und bin aber dann das Jahr drauf eigentlich wieder Snowboard gefahren. Also irgendwie wollte ich, ich wollte dahin zurück und ich habe auch viel Physio und Reha gemacht und das ging, aber halt anders. Ich wusste, es geht nicht mehr wettkampfmäßig, es geht nicht mehr Freeride-Tour-mäßig, da wollte ich auch nicht mehr hin. Das war für mich vorbei.
War das dann auch der Change hin in Richtung mehr Kreativarbeit, genau. Filme machen und so weiter?
Genau, das war, dann hatte ich die Option, ich wusste, ich fahre keine Wettkämpfe mehr, aber ich bin noch nicht fertig.
Ja, voll cool. Und ich meine, klar ist es sehr nach was Positivem suchen in was Negativem, aber wer weiß, vielleicht hätte sich sonst so dieses, okay, ich fahre gerade noch Wettkämpfe, wo es mir eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß macht, aber da bin ich jetzt halt irgendwie drin. Vielleicht hätte es diesen extremen Cut dann gar nicht so gegeben, wenn das nicht passiert wäre, oder? Also genau. Auch da kann man ja wieder irgendwas reininterpretieren.
Ja, absolut. Das war auf jeden Fall irgendwie schon ganz klar, dass ich eben diese Wettkämpfe hinter mir lasse, obwohl ich manchmal das noch, wir waren ja auch so wirklich bei den Anfängen gerade bei der Tour so eine kleine Familie von ein paar Freeridern, die da irgendwie überall hingereist ist, gemeinsam auch gereist ist. Also da gab es noch nicht so ein Konkurrenzdenken. Hat man gemeinsam die Flüge gebucht und auch Unterkünfte, beziehungsweise die Unterkünfte wurden ja gestellt und dann hat man aber sich ein Zimmer geteilt und so. Das war wirklich sehr, sehr familiär und ich habe so das Gefühl, je größer das wurde, desto unfamiliärer wurde es und deswegen war das dann auch relativ einfach für mich, diesen Absprung zu finden. Und dann den Absprung und dann, ja, was kommt jetzt? Was mache ich jetzt? Und damals eine gemeinsame Freundin, die war schon auch schon im Podcast hier, die Lena Stoffel. Wir hatten gemeinsamen Sponsor, waren zusammen auf Trips. Wir haben einen super lustigen Trip nach Russland gehabt und haben gemerkt, hey, das funktioniert zwischen uns beiden, obwohl wir ganz andere Typen sind. aber das funktioniert beim Reisen und auch vom Niveau her, vom Fahren. Und da haben wir uns zusammengetan und haben ein Projekt geplant, was unsere Leidenschaften Snowboarden bzw. Skifahren und Surfen verbindet. Mhm. Und sind dann für unser erstes Filmprojekt nach Norwegen auf die Lofoten, eben um dort Skitouren oder Splitboard-Touren zu machen und aber auch eben Wellen zu finden, die wir abreiten können.
Mhm. Way North heißt das Ganze.
Das heißt Way North, genau. Der Film hieß Way North. Und dafür haben wir auch ganz witzigerweise ganz durch super großes Glück eine Wohnmobilfirma angeschrieben oder angefragt, die uns im Endeffekt dafür ein Wohnmobil gestellt hat. Und so fing auch unsere gemeinsame Kooperation mit dieser Firma an, für die wir viele, viele Jahre auch arbeiten durften und ganz kreativ sein konnten in unseren Reisen, in unseren nächstjährigen Reisen.
Sehr, sehr cool. Alle Filmsachen, die du ja so bisher gemacht hast, die haben zwar schon auch schöne, actionreiche Bilder, aber halt nicht nur, sondern eigentlich ist in jedem Film irgendwo so eine Message mit versteckt. Ich schätze mal, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, oder? Eher in diese Storytelling-Richtung zu gehen?
Ich glaube, so am Anfang bei Way North muss ich sagen, das wollten wir einfach nur machen mit einer coolen Crew, haben natürlich Fotografen und Filmer mitgenommen, um irgendwie ein kleines so Filmpiece draus zu machen, aber uns war überhaupt noch nicht bewusst, wo es hinführen wird. Und Way North, da sind wir wirklich super spontan einfach mal auf gut Glück natürlich mit Unterstützung von Sponsoren hingefahren und wir mussten es ja auch irgendwie finanzieren können. Aber alles, was danach kam, wurde ja natürlich viel größer und auch professioneller. Und beim ersten Film war es aber wirklich so, wir hatten einfach nur super Lust auf Berge und Meer und wollten einfach zeigen, dass zwei Frauen sich in Wohnmobil setzen können und einfach mal losfahren und bei eisigen Temperaturen trotzdem ins Meer springen und das genießen, diese Freiheit, dann auf den Berg zu gehen, wenn es möglich ist. Ich meine, wer schon mal in Norwegen war oder auf den Lofoten, weiß, dass man da wirklich mit dem Wetter und der Natur gehen muss. Jede 10 Minuten ist ein anderes Wetter. Voll. Oder da funktioniert nicht immer alles gleich. So an dem Tag planen wir das und machen das und hier sind Wellen am vierten Tag und da wird das gefilmt, sondern es war wirklich so learning by doing und go with the flow. Und ich glaube, das haben wir ganz gut in den bewegten Bildern eingefangen. Und damals war das auch, glaube ich, hier auf einem Freeride Festival in Innsbruck so der erste Film, einfach nur gemacht von Frauen als Protagonist. Die Frauen waren Protagonisten. Und das hat so, ich glaube, andere inspiriert und animiert. Hey, es müssen nicht immer nur Männer sein.
Ja,
voll. Und somit haben wir da relativ viel Aufmerksamkeit von dem Film bekommen oder für den Film bekommen, dass es viele so inspiriert hat. Und damals war mir das aber überhaupt nicht bewusst. Also ich habe es einfach nur gemacht, weil wir einfach Bock drauf hatten.
Also eigentlich eine Message verbreitet, ohne dass es unbedingt eine Message sein sollte.
Genau, diese Message war nicht geplant. Ja. Aber alles, was danach kam oder was dann bei rauskam, war anscheinend eine größere Message, die wir raussenden konnten, die wir so nicht geplant hatten. Mhm. Und das finde ich so im Nachhinein gesehen total schön, dass wir einfach was gemacht haben, was für uns so selbstverständlich war und für andere aber eben nicht. Und die sich aber so inspiriert gefühlt haben, dass sie es eventuell dann jetzt sich auch getraut haben. Und genau, und nach Way North haben wir gedacht, hey, das machen wir nochmal, aber halt woanders, mit einer anderen Message, mit einem anderen Hintergrund. Und daraus entstand eben unser zweiter Film, Way East, der in Japan gespielt hat. Und wir natürlich irgendwie, also wir beide Japan lieben gelernt haben, seit unserem ersten Trip dorthin, auch gemeinsam. Und einfach dann vor Ort was drehen wollten, auch wieder mit der Geschichte Meer und Berge zu kombinieren, aber auch noch mit dem Hintergrund Fukushima, Reaktorunfall, was passiert gerade 5 Jahre danach, wie geht die Szene dort überhaupt damit um? Und da haben wir halt eben auch noch einen kleinen Film draus gemacht, was auch wieder ein total neues Erlebnis war und total super funktioniert hat und im Endeffekt ein 20-minütiger kleiner Film draus wurde, der wieder auf allen Festivals hier gespielt.
Lass uns über ein Thema noch ganz kurz sprechen. So dieses ganze Storytelling kann ja mittlerweile auf 10.000 verschiedenen Kanälen stattfinden. Mhm. Wie siehst du die Entwicklung hin zu diesem Social-Fokus, kurzlebigen Content und so weiter? Weil das, was du produziert hast, ist ja wirklich, ich brauche einen gewissen Rahmen. Ich brauche 10, 15, 20 Minuten, um meine Message zu erzählen. wird schwierig, das in diesen kurzlebigen Content zu verpacken. Ist das nur ein Eindruck oder siehst du es wirklich so?
Doch, total. Aber das, also damals zum Glück war Social Media noch nicht so mega präsent, wie es jetzt ist. Ja, es gab kein TikTok, es war halt gerade vielleicht mal eine, ich weiß nicht mal, ob es damals schon überhaupt Stories auf Instagram gab. Ja, ich glaube, Facebook hat existiert und wir haben unser Storytelling noch mit einem Magazin zusammen gemacht, in dem wir, ich glaube, damals bei Way North und auch Way East jeden Tag so 3-4 Zeilen geschrieben haben und 5 Fotos dazu und so unsere Geschichte so ein bisschen erzählt. Nicht in dem ganzen Film erzählt, sondern irgendwie während wir dort waren. Mhm. Das wäre jetzt das Social Media, was es jetzt wäre, so jeden Tag eine kleine Geschichte rauszuhauen an die Welt, während man da vor Ort ist. Es ist super schwierig, weil ich denke mir manchmal auch, mir selber sind persönlich manche Filme schon zu lang, wo ich sage, oh, das hätte man jetzt die ganze Geschichte wahrscheinlich auch in 5 Minuten verpacken können. Und trotzdem gibt es einen großen Anklang oder Nachfrage nach so Filmfestivals, wo Filme länger gespielt werden als nur 3 Minuten oder 30 Sekunden auf Instagram.
Ja.
Es ist beides wichtig. Ich kann auch nicht sagen, ich bin total gegen, wir kommen um Social Media hier nicht drumherum. Dennoch ist dieses Storytelling oder was man wirklich, wenn es um eine Message geht, mir auf Social Media ein bisschen zu kurzlebig.
Mhm. Ja, ich habe es mir nämlich schon gedacht, weil klar, du hast eine Social Media Präsenz, voll, aber die ist jetzt vielleicht nicht so enorm groß, wie man es halt erwarten würde. Quasi, wenn man sagt, okay, irgendwo aus diesem Profi-Snowboard-Bereich, da würde man rein theoretisch erstmal eine viel größere irgendwo Reichweite, Followerschaft oder sonst was jetzt mal nur rein auf Instagram erwarten.
Ich muss sagen, es ist wirklich eine Hassliebe für mich persönlich. Viele sind da auf den Zug aufgesprungen und haben eine super Social Media Präsenz. Mir hat es noch nie so Spaß gemacht, mich jeden Tag zu präsentieren, jeden Tag Einblicke in mein Privatleben zu geben. Ja. Ich finde es auch, also meine Karriere hatte so viele verschiedene, oder mein Sport hat so viele verschiedene Facetten, wo ich sage, es ist nicht nur Social Media. Und es ist aber super schwierig momentan, weil Sponsoren oder Kooperationspartner nur auf das noch schauen. Manche, nicht alle zum Glück, aber manche schon. Und das finde ich so schade, weil es gibt noch andere Sachen. Aber ich muss auch sagen, ich bin halt eben auch schon von der Generation, wo es das alles damals noch nicht gab. Damals war für mich Medien Print und TV. Was ist jetzt zum Beispiel Print, ist ja komplett hinten runtergefallen.
Ja, leider.
Das gibt's ja alles gar nicht mehr. Und damals war es für uns, in einem Magazin zu sein, war das Nonplusultra. Auf einem Cover von einem Magazin zu sein, war das Nonplusultra.
Voll.
Da hat man es dann richtig geschafft. Und jetzt habe ich so das Gefühl, hat man es richtig geschafft, wenn man mehr als 50.000 Follower erreicht hat, die man entweder gekauft hat, von heute auf morgen, oder sich natürlich erarbeitet haben. Es gibt noch viele. Aber es ist so alles so schwammig geworden, dass man überhaupt nicht mehr weiß, ist es jetzt gekauft, ist es nicht gekauft? Es gibt natürlich irgendwie Wege, wo man rausfinden kann, ob es jetzt Real-Follower sind oder ob jetzt. Aber es gibt auch so viele Schlupflöcher. Und wenn dann Firmen einfach nur auf diese Zahl der Likes oder Follower schaut und darüber ein Sportler dann definiert wird, dann finde ich das brutal schade.
Voll.
Weil ich hätte diese Schlupflöcher auch ausnutzen können und sagen können, okay, dann kaufe ich mir von heute auf morgen meine 150.000 Follower und dann bin ich, und dann was werden meine Verträge verdreifacht, weil ich jetzt der super Influencer bin, der ich aber eigentlich gar nicht bin. Und als Sportler, ich finde, wenn man irgendwie auch Weltmeistertitel erreicht hat, dann fände ich es schade, wenn eine Firma mich nur definiert, wie viel Likes ich pro Video oder Foto bekommen, das ich da hochlade.
Zumal ja dann auch trotzdem so Sachen passieren können. Ich habe bei dir im Feed irgendwann mal gesehen, du wurdest tatsächlich auch einmal gehackt, oder?
Ich wurde gehackt.
Und dann
gehackt,
war der Account weg und so.
Es war, dass ich den überhaupt wiederbekommen habe. Ey, wenn ich mir da nur ein Standbein da aufbaue auf Social Media und dann ist alles weg innerhalb von Sekunden, weil man Fehler gemacht hat und weil jemand ein Schlupfloch gefunden hat, mir wurde angeboten, dass ich meinen Account für 10.000 Euro wiederhaben kann. Und dann denke ich mir, ihr nehmt mir jetzt meine Existenz innerhalb von wenigen Sekunden und bekommt sie für 10.000, also ich bekomme sie nur für 10.000 Euro wieder und das baut auf meine ganzen Sponsorenverträge. Da habe ich mir schon gedacht, ey, das kann nicht alles gewesen sein. Und ich kann aber auch verstehen, dass jetzt 20-Jährige, dass das halt ein Medium ist, mit dem halt jetzt gerade nur irgendwo umgegangen wird, die kennen es ja halt auch nicht anders. Und ich glaube, ich könnte da mit dir 5 Stunden Podcast drüber halten.
Wahrscheinlich.
Schwer mir das fällt, weil ich wirklich auch um Verträge kämpfe gegen eine Influencerin oder Influencer, die, die zwar super in die Kamera reden können, die einen super medialen Auftritt haben auf ihren Social-Kanälen, aber die keine 15-jährige Karriere hinter sich haben. Und mit denen muss ich mich streiten um die paar Euro, die man da verdienen kann. Ja. Und dann wundert es mich natürlich, wenn auf einmal 14-Jährige ihre Väter und Mütter ihren Job aufgeben, um ihre Manager zu werden und Millionen damit verdienen, damit sie in die Kamera reden, was sie für ein tolles Produkt gerade verkaufen oder mit was sie sich schminken oder welche Hose sie jetzt anziehen. Und dennoch muss ich aber sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich einen Film darüber gesehen, dass die mittlerweile wirklich auch wie Rockstar behandelt werden.
Ja, absolut. Ja.
Und dann denke ich mir, was macht das mit der Psyche? Du sitzt eigentlich nur in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung und nimmst was auf, bist komplett alleine und gehst auf einmal raus in ein Kaufhaus, weil da ein Meet and Greet angeboten wird. Und bist eigentlich Hollywood-Star und wirst erkannt und schreiende Teenies rennen dir hinterher und du bist der Super-Rockstar. Was macht das mit einem?
Ja, vor allem spannende Frage. Voll.
Vor allem mit Jugendlichen unter, sagen wir mal, 20 Jahren. Wie gehen die damit um? Und die dann auf einmal den Druck verspüren, dass sie eine ganze Familie ernähren mit ihrem Social-Media-Auftritt und ihre Eltern erwarten, jeden Tag so und so viele Posts oder sowas rauszuhauen, um dann sich ein Haus zu kaufen oder ihrer Familie irgendwie, ihren Eltern die Rente zu finanzieren.
Puh. Ja, ist wild. Heavy. Absolut.
Heavy. Also ich meine, jetzt sind wir ganz, ganz weit weg von meinem Sport. Aber ich komme zwar nicht drum rum, aber ich habe so das Gefühl, ich hoffe, dass das irgendwo wieder rückläufig wird, weil das kann doch nicht alles gewesen sein.
Ich glaube, hier und da gibt es schon auch einfach wieder Trends zu, wir müssen auch einfach wieder uns ein bisschen Zeit nehmen, authentische Dinge vermitteln. Ich glaube, allein wenn man in diese Social-Welt schaut, hat sich ja in den letzten Jahren ja trotzdem auch nochmal wieder viel, nicht zurückentwickelt, aber wieder in eine leicht andere Richtung entwickelt. Oder es gibt zumindest Stimmen, die das fordern. Also ich verstehe auf jeden Fall deinen Pain und ich verstehe auf jeden Fall die Punkte. Und ich glaube, jeder muss für sich da seinen eigenen Umgang finden.
Ja.
Und dann für sich selber rausfinden, was funktioniert und was eben nicht.
Was ich irgendwo sagen kann zum Abschluss von Social Media ist, ich habe irgendwann mal mich entschieden, nicht diesen Weg zu gehen, täglich, stündlich irgendwie Produkte zu promoten, zu vermarkten, nicht täglich Einblicke in mein Privatleben zu geben. Und ich habe auch damals gesagt, wenn das Firmen, mit denen ich seit langen oder vielen Jahren oder überhaupt kooperiere, nicht genug ist, dann ist es für mich total okay, wenn unsere Kooperation aufhört. Weil ich mich nicht verstelle oder weil ich bleiben möchte und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich aufspringen würde auf diesen Zug des Influencers da sein und ich weiß, dann muss man viel, viel mehr machen, als ich mache oder sich auch wirklich so verkaufen, dass man täglich auch Einblicke in sein Privatleben gibt, dann ist das nicht mehr für mich der richtige Ansatz und es wäre so unauthentisch, es wäre einfach nicht mehr ich, es wäre nicht mehr die Aline und dann ist es aber auch okay, wenn andere da nicht mehr mitmachen wollen.
Das ist doch eine schöne Handhabung von dem ganzen Thema. Sehr, sehr cool. Hey, das war nicht nur das Abschlusswort für Social, sondern...
Also das war das ganze... Oh, ich hab echt, so gehen wir raus.
Tatsächlich.
Komm, eine Frage.
Okay, dann darfst du noch kurz, ganz kurz anreißen, was du aktuell noch alles so machst, neben Mama sein. Ich glaube, das ist halt logischerweise ein riesengroßer Teil. Aber da schlummern noch hier und da bestimmt ein paar andere Projekte auch, oder? Die parallel laufen oder so langsam wieder anlaufen.
So witzig, gell? Mama sein ist nicht genug. Manche fragen mich immer so, was machst du jetzt noch für Projekte? Jetzt, wo du ja wieder irgendwie, wo die Kinder ein bisschen älter sind, denke ich mir, boah, ey, ich erziehe gerade zwei Jungs auf einmal. Und es ist nicht genug. Aber es ist tatsächlich nicht genug. Also ich habe von Anfang an auch immer gewusst, ich will eine Familie und ich widme mich auch total meiner Familie und gehe da auch drin auf. Aber es gibt nicht nur das für mich. Und ich muss zugeben, das erste Jahr hat mich wirklich sehr, sehr müde gemacht mit den Zwillingen und ich will jetzt nicht sagen gebeutelt, sondern es war einfach wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Jahr und seitdem ich wieder so ein bisschen mehr Freiheit für mich oder Zeit für mich habe, widme ich mich verschiedenen Projekten. Ich habe damals ja vor den Kindern noch für die Klimaschutzorganisation Project Our Winters das Team geleitet, die Riders Alliance. Das habe ich noch nicht wieder angestarrt, aber auch da will ich mich wieder ein bisschen mehr widmen, weil das mir sehr am Herzen liegt. Und ich habe angefangen, für die Freeride Academy Innsbruck zu arbeiten, um einfach mich dem Nachwuchs zu widmen. Und vielleicht genau das, wie ich damals erklärt habe, wir waren früher sehr frei und der Sport war sehr frei und sehr individuell. Und wir hatten aber eben, wie gesagt, keine Coaches. Wir hatten niemanden, der uns irgendwie aufgeklärt hat, auch über die Risiken, die wir da jetzt eingehen, wenn wir da mit ein paar Jugendlichen zusammen am Berg sind und irgendwo vielleicht Hänge fahren, die wir lieber nicht fahren wollten. Hätten sollen. Und jetzt widme ich mich dem Nachwuchs, als dass es ein Angebot hier in Innsbruck gibt für Jugendliche, die Bock auf Freeriden haben, aber halt eben auch nicht so genau wissen oder auch das Know-how haben oder die Ausrüstung haben dafür. Und da gibt's jetzt Kurse und Coaches, die einfach mit den Kindern rausgehen, also von 10 bis 18 Jahren rausgehen, mit denen auf Events gehen, mit denen einfach am Wochenende Snowboarden, Skifahren gehen, cool. Um einfach denen vor allem auch, was Lawinensituationen, Lawinenlageberichte und alles, was man am Berg einfach wissen muss, wenn man nicht nur auf der Piste fahren will, einfach auch mit dabei vermitteln.
Ja, sehr, sehr cool. So ein bisschen die Brücke bauen von, hey, ich schaue mir ein cooles Hilfe-Video an und denke mir, ich will das auch mal ausprobieren.
Genau.
Geht aber halt nicht
die
einfach.
Die Kids sind da draußen, die sehen unsere Videos und denken sich, hey, geil, das will ich auch machen und gehen mit vielleicht Gleichaltrigen raus und haben aber einfach nicht das Know-how, was man machen kann in dem Moment und was nicht. Und in den letzten Jahren sind relativ viele Jugendliche unter 21 Jahren den Lawinen zum Opfer gefallen. Und was super tragisch ist, weil einfach die meisten entweder gar keine Ausrüstung hatten oder einfach auch nicht gewusst haben, wie gefährlich es jetzt gerade ist.
Ja.
Und da werden die, finde ich, von der Freeride Academy ganz gut aufgefangen, dass man sagt, man geht mit Coaches raus in einer Gruppe zusammen, die einem aber auch vermitteln, hey, heute geht's nicht, heute geht nur das. Und einfach lernen am Berg, ja, Zeichen lernen zu sehen und zu wissen, was kann man machen und was nicht. Und dass man halt einfach nicht blind irgendwo reinfährt.
Ja, und auch mal Nein sagen zu lernen.
Auch mal Nein sagen ist ganz, ganz ein Riesenthema, dieses Nein sagen, auch gerade eben in der Gruppe, ist ja auch immer viel zu Gruppenzwang und so. Und die haben jetzt ein ganz tolles, vor 2 Jahren eben diese Freeride Academy gegründet, Freunde von mir, und haben da wirklich ein tolles Programm auf die Beine gestellt, wo ich nach und nach immer mehr mich auch dahinter klemmen, dass ich da irgendwo meinen Beitrag leiste und damit arbeiten kann.
Sehr, sehr cool. Dann steht doch noch einiges neben dem Mama-Dasein an.
Ja, aber ja, natürlich. Ich glaube, eine Aline holt man nicht aus der Aline raus, auch wenn ich jetzt auch eine andere Aufgabe habe. Und außerdem mit meinen Kids jetzt sind sie 2,5, langsam anzufangen, meine Sportarten und meine Leidenschaften auch zu leben.
Super cool, oder?
Ich liebe sie mittlerweile. Jetzt stellen wir sie bald auf die Ski. Und vorgestern waren wir Eislaufen. Also ich habe da richtig, richtig Spaß dran, auch einfach meine Outdoor-Kids irgendwie mitzunehmen auf meine ganzen Abenteuer.
Sehr, sehr cool. Hey, tausend Dank für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war ein echt schöner Einblick und man kann vor allem so in Richtung Lebensweisheiten super, super viel mitnehmen.
Lebensweise, oh Gott, jetzt fühle ich mich mehr aber alt.
Nee, das kann man ja auch schon im jungen Alter. Nee, echt tausend Dank dir.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Das war die Interviewfolge mit Aline Bock. Ich hoffe, ich habe zu Beginn nicht zu viel versprochen und euch hat Spaß gemacht zuzuhören. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gern, schreibt eine Review auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und in 2 Wochen gibt es hier wieder eine richtig interessante Beratungsfolge zum Thema Karabiner. Da habe ich mich mit unserem Kletterexperten Stefan drüber unterhalten, welche Karabinerarten es überhaupt gibt, für welchen Einsatzzweck sie jeweils gedacht sind und was man sonst noch so wissen muss über dieses überlebenswichtige Equipment-Teil. Also hört ihr unbedingt mal rein. Ansonsten tausend Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei eurer Bergzeit und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.